dein Podcast am Start von der DJ Allianz, das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt, mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt.
Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Hot Q Podcast, dem Podcast der DJ Allianz e.V. Und heute ist es tatsächlich eine Sonderausgabe, denn ich habe nicht, wie sonst üblich, den Stefan vor mir sitzen, indem wir uns über lockere Themen, über unseren Alltag und auch das ein oder andere tatsächlich Interessante, würde ich sagen. Ich glaube, interessant ist für die Leute, die es hören, sowieso immer. Aber indem wir jetzt nicht den Smalltalk halten, den ihr sonst gewohnt seid. Heute habe ich einen Gast mit gegenüber sitzen und der wird sich einmal vorstellen. Hallo Alex.
Moin, grüß dich Oliver. Schön, dass ich dabei sein darf.
Vielen Dank. Gerne. Wer bist du, was machst du und auf was können sich die Leute einstellen? Welches Thema könnte es heute betreffen, wenn du vor mir sitzt?
Ja, ich bin Alexander Muth. Ich bin seit 2005 in der Leasingbranche. Habe IT-Systemkaufmann mal gelernt. Das heißt, ich kenne mich auch mit Technik aus. Habe Autos verkauft bei Peugeot. Habe IT-Leasing gemacht, weil ich mich mehr mit Technik und Finanzen inzwischen dann auskannte, weil ich auch BWL studiert habe. Und dann bin ich irgendwann zur ABC Finance gekommen und das ist 2008 jetzt gewesen. Seit da mache ich die ganze Zeit Medien- und Veranstaltungstechnik und das mache ich super gerne und auch schließlich tatsächlich. Also Autos sind eher die Seltenheit.
Also deine Berufsbezeichnung lautet wie genau?
Tatsächlich, mein erster Beruf ist IT-Systemkaufmann und bei der ABC bin ich einfach nur Mittelstandsberater.
Oh, das klingt so. Du hast dich gerade selbst degradiert, nur. Also letztendlich, Hut ab, ich ziehe vor jedem den Hut, der sich tatsächlich in seinem Hauptberuf und dann wahrscheinlich auch noch über die Freizeit hinaus mit Zahlen und Finanzen und allem drum und dran auseinandersetzt. Ich bin immer froh, wenn ich meine im Griff habe. Ich könnte mich nicht mehr um die anderer kümmern, sagen. Also von daher, Hut ab. Also du bist sozusagen jetzt mir gegenüber. Wir haben ja auch eine Geschäftsbeziehung, schon eine bestehende. Das wird auch gleich nochmal wichtig im folgenden Gespräch. Wir wollen, das hört man jetzt schon raus, natürlich über das Thema Finanzen sprechen, das möglichst natürlich, oh Gott, jetzt hätte ich beinahe gesagt, man nass, nicht trocken. Wir wollen es lebhaft gestalten. Und wir beide haben sozusagen schon eine gewisse Vertrauensebene und das ist auch eine, die du gern mit deinen Kunden, mit deinen Geschäftspartnern auch erzielen möchtest, weil Vertrauen eben auch eine Grundlage gerade bei Finanzen ist. Und dazu wollen wir uns jetzt, wie gesagt, einmal unterhalten und weil wir eben zum einen schon eine bestehende Geschäftsbeziehung haben und wir in diesem Gespräch natürlich auch auf einige Dinge eingehen, die unter anderem auch falsch verstanden werden können. Dazu integrieren wir einfach mal deinen Disclaimer und damit würde ich sagen, Alex, Feuer frei für die rechtlichen Aufklärungen in diesem Podcast.
Ja, tatsächlich hat sich der bewährt, finde ich. Das ist einfach ein Hinweis zur Transparenz und so wie in meinem als auch in diesem Podcast spreche ich als Fachmann für gewerbliche Finanzierung, sowohl in meiner Funktion als angestellter Mitarbeiter bei der ABC Finance GmbH und eben auch als selbstständiger Unternehmer, weil ich diese Influencer-Podcaster-Geschichte als Nebengewerbe betreibe. Meine Gäste und ich sprechen als Unternehmer über unsere jeweiligen Firmen, Produkte und Dienstleistungen und aber auch über Angebote anderer Unternehmen. Also wenn wir jetzt irgendeine Marke empfehlen, dann ist es aus persönlicher Erfahrung. Und eben dadurch ist es auch klar, dass da kommerzielle Interessen als aller Geschäftspartner da sind und die Teil des Gesprächs sind. Und ja, ich bekomme natürlich für Leasingabschlüsse Provisionen und das ist ein Thema, was ich hiermit offenlege. Und somit alle Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Sie stellen keine Handlungsempfehlung dar und ersetzen auch keine steuerliche, rechtliche oder finanzielle Beratung. Also alle Tipps zu irgendwas sind immer ein Thema von bitte nochmal überprüfen. Und somit bitte wende dich für deine individuelle Situation immer an qualifizierte Berater. Wenn ich das dann bin, super. Und wenn jemand anderes wie dein Steuerberater, auch super.
Sehr gut. Du hast es gerade angeführt. Wir hatten in deinem Podcast schon gesprochen. Da durfte ich zu Gast sein. Und jetzt haben wir den Spieß einmal umgedreht. Also das heißt konkret, es geht um zwei zusammenhängende Folgen. Die Folge Nummer 1 ist bei dir gehostet. Das bedeutet, wir haben gesprochen über alles, was vor einer möglichen Finanzierung, Leasing oder allem drum und dran steht. Und ganz wichtig im Kernthema, das Thema Schufa und Kreditreform. Mhm. Worauf kommt es an? Was sollte man beachten? Übrigens auch Dinge, die ich selbst jetzt mittlerweile schon ein bisschen mit Erfahrung, würde ich behaupten, ich selbst gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Das haben wir in dem Gespräch erörtert. Und für alle, die das interessiert, es sollte alle interessieren, die sich mit dem Thema, was jetzt kommt, auch auseinandersetzen wollen, dann schaut ihr einfach bei Alex auf seinem Kanal vorbei, Alexander Mut.
Genau,
wie Mut wie die Angst.
Ganz genau, wie keine Angst haben.
Ja, wie keine Angst, ja genau. Das ist auch mal schön, meine Namensspiele, immer wenn ich irgendwo sage, wie ich heiße, sage ich auch mal, mein Name ist Lieder, wie das Lied, das man singen kann in der Mehrzahl. Mhm. Verstehen die meisten auf Anhieb, das ist super. Und deswegen Wortspiele ist genau mein Ding. Ja, also für alle, die sich die Folge natürlich zuvor anhören möchten, können das an dieser Stelle einmal pausieren, kommt gern zurück, aber wie gesagt, macht auch gern sonst nach diesem Podcast einfach mal den Schwenker bei Alex vorbei. Alexander Mut auf YouTube, auf Instagram.
Überall, wo man was hören oder gucken kann, tatsächlich, ja.
Okay, super. Mhm. Und dann, wie gesagt, macht es aber von der Reihenfolge her Sinn, erst den Teil 1 zu hören mit der Vorbereitung und dann diesen hier, wo wir dann ein bisschen praxisnah auch in die Beispiele gehen können, wie so eine Finanzierung aussieht. Weil auch ich, und das möchte ich auch gleich offenlegen, ja auch über dich an eine Finanzierung, an einen Leasing gekommen bin, um meinen allgemeinen Geschäftsbetrieb abzubilden. Und das in Form von einer PA-Anlage, also von einer Lautsprecheranlage. Mhm. Und um den Einstieg zu machen, würde ich jetzt mal so richtig Harakiri mit einer These starten. Warum nehme ich das Thema bei uns oder den Kollegen im Schwerpunkt auch immer aufploppt. Warum haben wir auch als, die ABC Finance ist ja auch Partner der DJ Allianz, können wir auch so klar kommunizieren, indem wir natürlich unseren Mitgliedern auch eine Hilfestellung an die Hand geben, an wen können sie sich in solchen Fragen wenden. Und das seid ihr mit der ABC Finance. Und das ist eben auch mir so ergangen. Und deshalb möchte ich halt das einmal rauskitzeln, wie von dir erklärt haben, wie ging das bei mir. Ich stelle dir dann entsprechend die Fragen, auch klar, so ein bisschen naiv gestellt, als jemand, der wirklich gar keine Ahnung hat. Und jetzt die These zu Beginn, weil die Diskussion bei uns unter den Kollegen immer wieder aufkommt. Wir haben die Grundvoraussetzung, dass viele Kollegen sagen, wenn ich eine neue Lautsprecheranlage kaufe, wir gehen jetzt mal von ungefähr einem Wert von 10.000 aus. Das ist schon eine sehr, sehr gute, vernünftige Anlage, mit der man auch gut fahren kann, denke ich. Wir reden von einer mobilen Anlage, also Größenordnung. Ich würde mal sagen, zwei Bässe, zwei Top-Teile, vielleicht noch ein bisschen Gedöns drumherum. Und dann ist es ja so, dass es jetzt verschiedene Vertreter gibt. Die einen sagen, okay, ich habe kein Kapital und möchte trotzdem neue Technik. Die anderen sagen, ich habe etwas Kapital, möchte es eigentlich sofort beziehen oder andersrum auch, ich spare so lange, bis ich es selber kaufen kann. Und dann gibt es die ganz harten und auf die will ich eigentlich so ein bisschen hinaus mit der These, die wirklich sagen, ich will alles, was ich mir kaufe, will ich sofort und weg bezahlen. Das muss definitiv mir gehören. Und ich will das erledigt haben. Ich will keine Bindungen oder Verpflichtungen eingehen, schon gar nicht finanziell. Und jetzt ist meine These dazu, dass diese Einstellung schon sehr löblich ist. Die Kollegen, die sagen, okay, ich möchte das erledigt haben, ich möchte finanziell damit unabhängig bleiben, ich möchte nicht irgendwo in die Verpflichtung gehen. Und diese Denkweise sehe ich, und das ist jetzt eine persönliche Einschätzung, die sehe ich tatsächlich für aus der Zeit gefallen. Weil ich, vielleicht zum Hintergrund, ich bin ja in den neuen Bundesländern aufgewachsen, in dem auch viel aus den Zeiten der DDR noch nachklingt. Und dort ist es halt auch so, dass man alles, was man sich erarbeitet hat oder was man sich gekauft hat oder sonst irgendwas, eigentlich immer zugesehen hat, dass es einem gehört, dass man man seine Sachen beisammen hält. Und das kommt natürlich aus der Erziehung raus, das kommt aus dem gesellschaftlichen Alltag heraus und so, dass auch gerade viele Kollegen, mit denen ich spreche, die aus den neuen Bundesländern kommen, noch am stärksten vertreten sind in dieser Meinung. Und meine These dazu ist, dass dieses Wirtschaftsmodell an sich eigentlich völlig überholt ist. Die Wirtschaft hat sich da draußen dahingehend verändert, dass man eigentlich gar nicht mehr unbedingt alles besitzen sollte oder muss, sondern das Geld an sich in einem regelmäßigen Cashflow, dass das Geld ja arbeitet. Ich kriege es jetzt nicht ganz genau formuliert, aber was ich unterm Strich sagen will, ist, dass es schon Sinn machen kann, tatsächlich eher so auf Leasing- und Finanzierungsmodelle zu gehen, weil ich eine planbare Ausgabe habe, mit der ich auf anderer Seite wieder kompensieren kann und das Geld sozusagen immer wieder, wir gehen jetzt mal von ganzen weltpolitischen Themen ab, ist mir klar, dass da natürlich auch Unsicherheiten bestehen. Aber vom Grundgedanken her hat sich in den letzten 30 Jahren unsere Wirtschaft allgemein dahingehend verändert, gerade die der neuen Bundesländer, dass diese Planwirtschaft an sich mit alles besitzen, alles gleich kaufen, gar nicht mehr existiert, sondern auch Banken und auch wir im Konsum dazu eigentlich erzogen werden sollen, das Geld nach draußen zu bringen, gar nicht mehr unterm Kopfkissen zu lagern, sondern wenn du etwas dir anschaffst, dann möglichst immer schön mit, hier, wir wollen noch die Zinsen kassieren und Co. Und dass so unser heutiges Wirtschaftsmodell, Finanzmodell eigentlich lebt, dass dieses Geld immer im Umlauf ist. Das ist meine These und dazu würde ich gerne mal den Einstieg von dir hören.
Würde ich es mir einfach machen wollen, dann würde ich sagen, sehe ich genauso. Nur noch finanzieren und damit wäre es zu Ende, weil das dann wären wir uns ja der gleichen Meinung. Aber ich glaube, differenziert das Ganze anzugehen, nicht, dass du es nicht könntest, sondern ich will das auch nochmal ausführen, ist das Kernthema. Das heißt, was möchte man erreichen? Das heißt, wenn ich als Unternehmer starte und miete erstmal die ersten 2 Jahre, weil ich gucken will, erstens, Selbstfindungsphase, ist das überhaupt was für mich, Unternehmer sein? Ist es für mich was, womit ich Geld verdienen möchte, hauptberuflich? Weil im ersten Podcast haben wir auch darüber gesprochen, die Angst vor Routine, die Angst vor Dingen, die vielleicht nicht funktionieren werden und der Spaß geht flöten. Und da entsteht einfach irgendwann die Situation, du musst ja auch deine Betriebsmittel bereit haben, neben deinem Kapitalkopf und neben deinen Fähigkeiten als Künstler. Und diese Betriebsmittel sind halt die ganze Technik. Und die Frage ist, wie langlebig ist sie? So, und sobald du immer mehr feststellst, diese Technik setze ich sehr oft ein, diese Technik verfällt nicht so sehr im Wert wie andere Technik, wie, was nehmen wir da am besten? Ein Eis in der Sonne, ja? Sprich, es ist keine Sache, die wirklich sich als Miete aufdrängt. Wenn du in einer anderen Stadt bist, dann kaufst du ja auch nicht gleich eine Wohnung, sondern mietest ein Hotel erstmal. So, wenn du aber merkst, ich will da bleiben, ich will da meinen Hauptdaseinspunkt, meinen Lebensmittelpunkt bilden, dann überlegst du automatisch, wie könnte ich die Kosten so senken, beziehungsweise mir selbst in die Tasche zahlen. Also umso mehr es sich lohnt, also umso länger man dabei bleiben möchte, umso mehr drängt sich der Gedanke auf, eigentlich was zu kaufen und es zu haben. So, und jetzt komme ich mit dem Thema, wie risikobereit bist du? Und das ist eine Thematik, die entscheidest du als Unternehmer erstmal nur mit dem Bauch. Das heißt, du rechnest nicht den Return on Invest, du rechnest nicht die AFA-Zeiten und die Steuersparnisse. Du rechnest einfach nur mit Sicherheit, weil du Angst hast, dass es schief geht. Und das ist völlig verständlich. Hm. Und deswegen mietest du und deswegen kaufst du vielleicht Dinge, die überschaubar in deinem Radius sind. Also ein kleines Mischpult, ein Mikro oder sowas, kaufst du bar. Weil du ja auch sofort absetzen kannst, ne? Sind wir bei der Steuer, unter 900 Euro kann man sofort alles absetzen. Da muss man nicht Leasing für machen. Das ist eine super Sache, ja? Geringwirtschaftliches Wirtschaftsgut ist das Stichwort. Aber alle Dinge, die langlebig sind und de facto deinen Betrieb nach vorne bringen, kaufst du entweder aus Sicherheitsbedenken oder weil du dir so sicher bist, dass du die Einnahmen erzielen wirst, indem du es auch noch hebelst. Das heißt, du legst einen Euro auf den Tisch und sagst, die anderen 9 Euro leihe ich mir Und ich mache es deswegen so, weil ich ja immer wieder 2 Euro von dem Kunden zurückbekomme und dann habe ich das in einer überschaubaren Zeit wieder zurück. Das heißt, ich kann nicht nur meinen Euro zurückbekommen, sondern ich habe auch noch die Möglichkeit, dann dem, der mir das Geld geliehen hat, zurückzugeben. Und bei Lautsprechern aus dem Pro-Bereich, glaube ich, kann man nicht viel falsch machen. Also, die sind sogar besser als Autos. Weil wenn du so ein Auto nimmst, da wäre ich persönlich mittlerweile bei einem Abo-Modell.
Da denkt aber auch tatsächlich kaum einer drüber nach, ein Auto noch wirklich selbst zu kaufen. Mhm. Weil da ist es üblich, dass man least, dass man finanziert. Mhm. Und da ist aber eigentlich komisch, dass gerade wir DJs oder auch Eventdienstleister bei den Anlagen auf einmal so ins Stocken geraten und denken, nee, die will ich aber lieber kaufen.
Ja, das stimmt. Also du kannst es so angehen. Das Thema beim Leasing ist aber ein bisschen oder bei der Finanzierung ja so, du zockst ja gegen die Zukunft und umso schlechter du das einschätzt, umso härter trifft es dich am Ende. Das heißt, wenn du eine zu kleine Rate wählst, eine zu lange Laufzeit, dann wird die Langlebigkeit des Objekts es vielleicht nicht schaffen. Das heißt, du wirst am Ende immer noch so viel offen haben, dass du dann dich ärgerst, dass du es gemacht hast. Also es muss schon nutzungskongruent, sagen wir bei der Bank. Das heißt, es überlappt sich so. Weißt du, wenn man so 2 Lineale übereinander legt, für jeden, der nicht zuguckt, dann die müssen quasi übereinander liegen. Das heißt, die Nutzungszeit und die Finanzierungszeit sollten ungefähr übereinander liegen. Oder eben die Finanzierungszeit ist ein Tick kürzer, weil du sagst, das werde ich relativ schnell abbezahlen und danach nutzen.
So. Und wenn man das Gedankenspiel jetzt auch, das bildlich gefällt mir gut mit den Linealen, wenn wir das jetzt mal optimieren, wäre es denn sinnvoller oder optimaler sogar, wenn die Finanzierungszeit vielleicht sogar, je kürzer die ist im Gegenzug zur Haltbarkeit, wenn ich es schneller abfinanziert kriege und dafür der Werterhalt hinten raus noch größer ist das ein optimalerer Fall oder gibt es da noch Nachteile, warum das eher nicht so der ist?
Also der Punkt ist ja bei den chronischen Barzahlern Corona und solche Ereignisse, die sie sehr hart getroffen haben. Das heißt, auch eine kurzfristige Finanzierung kann dich sehr hart treffen, falls Ereignisse es wollen. Ja, und es kann auch eine Scheidung sein. Alles schon gehabt. Ja, auch persönlich. Sprich, du rechnest mit einem bestimmten Cashflow, dann kommt dieses Ereignis, was du nicht unbedingt, gut, bei einer Scheidung ist man meistens mit Teilschuld, kann man nicht sich von sprechen, aber bei einem wirtschaftlichen Ereignis ist man oft eigentlich ausgeliefert. Ja, irgendwelche Zölle kommen von irgendwoher oder irgendwas kommt, wo man sagt, verflucht, das habe ich nicht kommen sehen. So, das heißt, da ist man eigentlich gut beraten, Folgendes zu tun, dass man das Nutzungslineal im Blick behält und sagt, okay, wie lange werde ich das Objekt nutzen? Und die Finanzierung vielleicht zu 2/3 macht, ja, als Faustformel. Dass man sagt, okay, ich finanziere das so, wie mein Kunde mich bezahlt. Da gibt es auch einen Fachbegriff für Pay as you earn. Also sprich, zahl so, wie du verdienst. Und das bedeutet einfach, dein Kunde, nehmen wir an, du hast nur einen Kunden, bucht dich jeden Monat und er bucht dich immer mit der gleichen Technik für die gleiche Veranstaltung. So. Und er gibt dir jedes Mal 100 Euro dafür. So. Einmal im Monat ist
dieser Gewinn. Dann sind wir schon fast bei der Scheinselbstständigkeit. Aber das nur by the way. Nein, alles gut. Ich wollte kein neues Fass aufmachen.
Das ist ein Thema für einen anderen Podcast. also wir haben erstmal nur diesen fiktiven einen Kunden. Natürlich hast du 10 davon, aber ich will es halt einfach halten. So. Und dann bucht er dich regelmäßig und dann überlegst du dir ja relativ schnell, miete ich das oder kaufe ich das? Und diese Technik, die irgendwie 100 Euro mit dir zusammenbringt, die scheint ja überschaubar zu sein. Das heißt, du sagst dir, naja, ich kaufe die. So, aber angenommen, es sind jetzt 1.000 Euro oder 10.000 Euro, dann überlegst du dir ja nicht, den Kunden nehme ich nicht, weil der will mir zwar 10.000 Euro pro Monat für meine Technik und Dienstleistung geben, aber das ist mir zu teuer, weil ich müsste ja für 100.000 Euro dann was kaufen und das Geld habe ich nicht, ja, dann sage ich dem ab. Ganz einfach. Das heißt, du hast die einmalige Verbindung zu deinem Kunden, der dir vertraut, der deinen Preis akzeptiert. Das ist auch ganz wichtig. Und du möchtest unbedingt das schaffen, was er quasi dir zutraut. Weil er traut es dir ja zu, dass du das für ihn entrichtest und will dir 10.000 Euro dafür im Monat bezahlen. Das heißt, du musst dir überlegen, mit wessen Hilfe aus der Community, sage ich mal, kriege ich das hin. Und dann hebelst du automatisch. Das heißt, du überlegst nicht mehr nach Bauchgefühl, was du vorher hattest, von wegen ich nur, was ich schon bezahlt habe und was nicht mehr weint im Regal, ja, sondern du überlegst schon in Projekten und überlegst, dieser eine Kunde, und ich habe nicht nur einen, ich habe 10 von denen, ich will die alle bedienen und die vertrauen mir alle und ich kann sogar jedes Jahr eine Preiserhöhung machen von 4-5% inflationsbedingt, allein das, und die akzeptieren das. Das heißt, ich will diese Verbindung nicht aufgeben. Ich will die halten. Und somit spielst du quasi für diesen Kunden Bank. Ja, muss man so laut aussprechen, weil er will sich das nicht leisten und selber anschaffen, weil er sich selber nicht vertraut, dass seine Veranstaltungen so oft kommen, weil sonst würde er es ja selber kaufen.
Da sind wir ja aber genau bei dem, was du gerade gesagt hast. Du bist erstmal fiktiv von einem Kunden ausgegangen. Wenn du jetzt davon 10 hast, dann minimiert sich ja auch das Ausfallrisiko, wenn einer wegbricht.
Ganz genau, dann sind wir schon bei der Portfoliotheorie. Das heißt, du hast da wie bei Aktien einen Korb mit Eiern, ja, und muss gucken, dass vielleicht alle durchkommen, aber ein Faules wird dabei sein. So, aber die anderen 9 müssen das auf jeden Fall tragen, das Ausfallrisiko. Und nichts einfacher, als zu jemandem zu gehen, wie zu ABC zum Beispiel oder deiner Hausbank, je nachdem, welchen Partner du vertraust, der in dich, an dich glaubt, zu einem bestimmten Betrag, und sein dummes Geld, sage ich immer, zu nehmen. Er ist nicht an dir beteiligt, er will nicht von den 10.000 Euro 20% haben bei Erfolg oder sowas. Er sagt, gib mir rechtzeitig das Geld wieder zurück, pünktlich. Ich will nichts.
Mit Zinsen natürlich.
Ja, ja, aber mehr will ich auch gar nicht. So, dann rechnest du dir das so. Und schon bist du komplett weg vom Bauchgefühl. Das heißt, du bist jetzt komplett schon bei dem Thema Other People's Money. Wer könnte mir bei meinem Projekt helfen und will möglichst wenig dabei mitquatschen?
Ja, genau, das ist nämlich auch der Punkt. Und da gehen wir jetzt genau mal in die Situation, in diese Entscheidungsphase rein. Mhm. Ne, wir waren ja basically bei dem, entweder ich kaufe das, ich habe die 10.000, wir bleiben mal bei den 10.000, also für die Anlage, ich habe die 10.000 jetzt auf der Kante und möchte jetzt eine Anlage kaufen. Jetzt entscheide ich mich, wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben jetzt, was haben wir, August? Ne, wir haben das Ende des Jahres steht schon bevor und du ahnst jetzt schon, worauf ich hinaus will. Ich sage jetzt, ich habe 10.000 erwirtschaftet, die habe ich jetzt on top. Oder ich habe mehr als 10.000, aber die 10.000 sind halt über für dieses Geschäftsjahr und die will ich reinvestieren in eine Anlage. Jetzt stehe ich als Geschäftsmann, sage ich mal, vor der Entscheidung, kaufe ich in diesem Jahr die Anlage vollständig und bezahle sie? Oder welche Hürden könnten mir hier im Weg stehen, warum es Sinn macht, darüber nachzudenken, das vielleicht nicht komplett im laufenden Geschäftsjahr zu bezahlen?
Okay, ganz einfach. So viele Möglichkeiten, dass es kaputt geht. Beispiel. Du hast das Jahr durchgerockt. Also du hast es bar bezahlt, weil ich zahle immer alles bar. Das Jahr ist durch, Silvester ist mega gewesen, hast auch einen super Auftrag gehabt und jetzt ist 7. Januar und dann kommt so ein Brief vom Finanzamt und dann sagen die übrigens, das haben wir gesehen, mega Jahr gewesen bei dir, zahlen wir 20.000 nach. Ups. So. Oder es ist 7. Januar wieder, neben dem, du hast drüber gelacht, ja, wir sind nochmal drüber hinaus, weil du wusstest, dass die sich melden, du hast die 20 auch noch zur Seite gelegt, so, neben deinem komplett bar bezahlten Anlage. Jetzt meldet sich aber dein Lieblingskunde und sagt, ich buche dich fürs ganze Jahr. Da wirst du wahrscheinlich folgende Technik brauchen. Okay?
Ja, nochmal investieren.
So, ja, aber ich habe doch gerade den Finanzamt schon bezahlt und die wollen Vorauszahlung, weil das war so super das Jahr, die wollen eine Vorauszahlung haben und zwar komplett für das ganze Jahr, die ganze Zeit. So, das heißt, egal wie das
läuft. Also neben dem alten Geschäftsjahr, ja, dann auch noch die Vorauszahlung fürs laufende Geschäftsjahr.
Ganz genau, ganz genau. Okay. So, das ist schon mal sehr unangenehm, muss aber nicht so laufen. Also wird manch einer von euch sagen, der zugehört, der sagt, ja, ja, genau, träum weiter. Meistens ist es ja so, Gott sei Dank habe ich die für 10.000 geholt Und dann gab es irgendwie Probleme in der Wirtschaft und keiner hat mich gebucht und sowieso haben mich alle gedumpt. Ich war froh, dass ich keine Schulden hatte bis zum Ende des Jahres, weil war auch wenig zu tun. So, es wird solche Fälle geben, die dann froh sind, dass die keine Verbindlichkeit haben und das Ganze so gemacht haben. Aber meistens ist es nicht so. Meistens, wenn du einen guten Job machst, dann wächst das. Da kannst du dich gar nicht gegen wehren. Selbst ohne Webseite. Was habe ich neulich beim DJ-Treff gehört? Also ich arbeite schon seit 30 Jahren ohne Webseite und ich werde immer gebucht. Da dachte ich nur, Leute, wenn du einen guten Job machst, dann brauchst du nicht mehr Social Media. Ist so eine plumpe Aussage von diesem DJ gewesen. Da dachte ich nur, starke Aussage, wird dir keiner zustimmen gerade, aber er hat es ja offen gesagt. Mm. Also, so, er meint es auch nicht patzig und auch nicht so. Es war halt auch ein älterer DJ, der erfolgreich ist, ja? In seiner Region und so weiter.
Genau.
Das heißt,
da,
man muss.
Da ist halt die Entwicklungsfrage, ne? Wohin will sich der Kollege noch entwickeln? Weil mit dem, und da gebe ich ihm völlig recht, da bin ich auch bei dir, wer das schafft, aus sein gesamtes Tagesgeschäft über die Mundpropaganda aufrechtzuerhalten, dass er immer weiterempfohlen wird. Mhm. Das ist super. Aber es stockt dich in der Entwicklung, weil du aus deiner Bubble nicht rauskommst. Du hast keine Möglichkeit, dich an anderen Potenzialen weiterzuentwickeln. Das ist der Punkt, weswegen ich es kritisch sehe. Aber grundlegend ist es gut.
Ne? Und genauso ist es mit den Barzahlen.
Danke, da wollte ich hinaus.
Du wirst nicht weiterkommen, wenn
das
du
hat
immer
gematcht.
Alles bar. Du wirst nicht weiterkommen, wenn du bar zahlst. Das ist das Problem. Das heißt nicht, dass man zwingend scheitern wird, wenn man immer bar zahlt. Aber dann verlang doch verflucht nochmal so hoch es geht dafür. Sprich, mach dann exklusive irgendwas. Sprich, du kommst mit deinem bar bezahlten Equipment dahin, wo du nachher auch wieder keine Liquiditätsprobleme bekommst. Und das Barzahlen führt auch dazu, dass du auch währenddessen, nachdem du es gemacht hast, im August jetzt, keine weiteren Sachen machen kannst. Du kannst sie nicht vorfinanzieren. Zum Beispiel, im ersten Podcast haben wir über diese Spezialgeschichte gesprochen, sprich auf einer Insel feiern mit Strom und sehr viel Vorleistung und erst am Ende der gesamten Party wird bezahlt, so von diesem super exklusiven Paar. Ja, das bedeutet, du bist die ganze Zeit die Bank. Mhm. Das bedeutet, du streckst Flüge, Equipment, Nebengewerke, alles Mögliche vor. Und dann darf nichts schief gehen. Das heißt, die müssen das auch noch super finden, was du gemacht hast mit deinem Team. Denn wenn nur irgendwie eine Kürzung nachher kommt, die du nicht eingeplant hast, und sei es nur 10-15%, dann bist du doch wieder angepisst, weil du sagst, ich bin doch schon so vorsichtig und zahle alles bar. Ja? Aber manchmal kommen die Dinge anders. Ja? Oder du bleibst einfach wegen einem Vulkanausbruch in Dubai stecken, ja, und kommst einfach nicht zurück und musst da ein Hotel anmieten, auch wieder bar. Mhm. So, das heißt, Liquidität ist das A und O. Die meisten gehen tatsächlich nicht an schlechten Auftragslage pleite, sondern an Liquiditätsproblemen.
Und genau auf dem Punkt würde ich nochmal hinaus, weil wir sind wieder an dem Punkt, Entscheidung, bar kaufen oder Alternativen finden. Und da will ich jetzt dich nochmal genau hindrücken. Die Liquidität, wo genau liegt das Problem, wenn ich nämlich jetzt die 10.000 Euro im gleichen Jahr ausgebe? Wir überspringen jetzt mal das Thema Abschreibung. Ist klar, über 900 Euro, das muss ja über eine gewisse Laufzeit abgeschrieben werden. Aber was genau ist denn jetzt noch das Problem, was mich im Folgejahr, du hast ja vorhin schon mal gesagt, erwartet?
Ja.
Mit zum Beispiel dem Finanzamt.
Ganz genau. Also das Finanzamt ist ja eigentlich ein Kumpel, aber man muss gucken, dass man auch immer da performt. Weil die sind ja emotionslos, was deinen Betrieb angeht und wollen alles richtig machen. Das heißt, die wollen dir ja gar nicht schaden. So, die wollen ja einfach nur das Geld, was dazusteht. Und die kannst du sogar an deiner Finanzierung beteiligen. Ja, wenn du bar zahlst, passiert Folgendes. Dann hast du in der Bilanz zwar ein neues Objekt, aber trotzdem hast du einen fetten Gewinn gehabt. So, und hast dann plötzlich nicht die Diskussion mit dem Finanzbeamten, ja, aber Sie sehen doch, wie fleißig ich bin und ich investiere doch auch immer alles bar, immer vorsichtig. So, und Sie wollen jetzt auch noch so viel Geld dafür und Vorauszahlung. Er wird nicht ein Taschentuch rausholen. Er wird sagen, ja, es ist halt das Gesetz, ja. Du hast einen dicken Überschuss, das ist so. Das heißt, du musst doch gucken, dass du eine steueroptimierte Situation schaffst, wo das Finanzamt als Kumpel dich begleitet Und zwar, indem du dann den zeigst, guck mal, ich habe es geleased, ja, ein Finanzierungsleasing, wo am Ende erst klar wird, ob ich es kaufe. Und dadurch setzt du die komplette Rate als Aufwendung gegen deinen Gewinn. Und dadurch entsteht ja die Situation, dass das Finanzamt Mitleid bekommt auf dem Papier, nicht mit dem Taschentuch, dass die sagen, Mensch, der hat zwar einen dicken Gewinn gemacht, aber der hat ja auch Ausgaben, ne? Der hat es echt schwer. So, jetzt mal emotional gesprochen. Mhm. Auf dem Papier stehen dann Zahlen, ne? Auf dem Papier stehen dann so und so viel Überschuss, so und so viele Aufwendungen. Ja, genau. Bleibt nichts übrig bei dem Kerl.
Genau, also, das ist nämlich der Punkt, auf den ich auch hinaus will. Und das jetzt würde ich jetzt mal so ausformulieren, welchen Vorteil ich jetzt auch konkret mit dir beleuchten will. Nämlich der Vorteil, den ich selber ja auch in Anspruch genommen habe, mit dem Modell, das ihr ja auch anbietet, weil die Ausgabe im gleichen Jahr zu tätigen, bedeutet nicht, dass ich damit meinen Gewinn schmälere. Das ist Fakt. Denn, wie du gerade sagtest, das Finanzamt will über deinen Gewinn trotzdem die Steuer für das laufende Geschäftsjahr haben. Ja. Und das heißt, ich habe nicht nur die 10.000 Euro Ausgabe, sondern auch auf den gesamten Gewinn dieses Jahres die Steuerlast, die ich zahlen muss.
So sieht's aus.
Und deswegen war das auch eine meiner Entscheidungen, zu sagen, ich denke jetzt über ein Leasing, Finanzierung, Schrägstrich, wie genau wirst du gleich definieren, was es für ein Modell ist, denn das ist ja ein Hybrid. Und das war meine Entscheidung zu sagen, okay, ich benötige eine neue Anlage. Ich habe, und das waren bei mir zwei Faktoren, ich habe das Kapital nicht. Ich habe dieses Eigenkapital nicht, um diesen Kauf zu stemmen. Und wirtschaftlich würde ich mich sofort ruinieren, weil auch ich bin ja nun noch nicht seit Jahren im Geschäft und etabliert, sondern auch ich befinde mich ja gerade etwas über die Gründungsphase hinaus. Und deswegen war es für mich schon entscheidend, wie entwickle ich mich. Und das ist der Punkt, warum wir ja dann auch ins Gespräch gekommen sind und du mir erstmal erklärt hast, wie funktioniert das jetzt überhaupt? Wir bleiben jetzt immer bei diesem Richtwert bei 10.000. Ich bin jetzt also zu dir gekommen und habe gesagt, hey Alex, ich brauche eine neue Anlage. Ich kann es und will es nicht bar oder direkt kaufen. Was genau ist jetzt meine Möglichkeit als, ich sag mal, auch Kleinunternehmer, als Einzelunternehmer, um an mein Equipment zu kommen? Und das möglichst, und das will ich auch schon mal vorwegnehmen, und das möglichst natürlich steuerlich vorteilhaft so geltend zu machen, dass ich im Cashflow bleibe. Das ist ja das Zauberwort Cashflow. Na, immer dieses Geld im Umlauf behalten. Ich hatte es ja in meiner These angesprochen. Und genau das wäre jetzt sozusagen der Einstieg. Wie komme ich jetzt als kleiner, naiver, junger Typ, der ich jetzt bin, also ich persönlich, wie komme ich dazu, jetzt diese Anlage zu erhalten und was muss ich beachten? Also das Vorgeplänkel haben wir im letzten Podcast. Aber jetzt so ab dem Moment, was tue ich?
Also beim Erstkontakt kläre ich immer mit dem Kunden, was war vorher, wo willst du hin? So, und natürlich auch, was ist jetzt? Dann habe ich eine Linie, wo ich weiß, okay, erstens, wie lange ist er schon dabei? Zweitens, was für Bonitätsthemen müssen wir abklopfen? Und ich berate niemanden steuerlich, aber ich stelle sehr viele Fragen, damit das Thema dann nachher steuerlich relevant wird, so dass dann der Steuerberater entweder sagt, weiß ich nicht, ist mir egal, sowas gibt es tatsächlich auch, oder dass der Steuerberater ihm tatsächlich nochmal das bestätigt, was ich ihm sage, was ich dann ausklammere und sage, ich bin kein Steuerberater, aber ich das machen viele, weil es für sie steuerlich Sinn macht. So. Und wenn das abgeklopft ist, geht es tatsächlich daran, dass der Steuerberater das wirklich abnickt. Wenn man keinen hat, ist nicht schlimm, dann kann man fast immer eigentlich ein Leasing machen, weil das bilanzneutral läuft. Das heißt, du schreibst ja nicht ab, du hast wie so Mietkosten, aber halt mit späterem Eigentum in den Büchern und kannst es auch sehr leicht verbuchen tatsächlich. Das heißt, der Ablauf ist, Gespräch führen, was sind die Kriterien, die wichtig sind. Manchmal kriege ich auch gesagt, ich muss unbedingt was kaufen, weil ich habe da eine Ansparabschreibung gebildet beziehungsweise einen Investitionsbetrag gebildet und dann muss tatsächlich ein Mietkauf gemacht werden auch. So, oder jemand wird gefördert und so weiter. Das heißt, wenn klar ist, okay, der ist finanzierbar, dann wird geklärt, dass der eine Kreditreformauskunft bekommt, die vernünftig ist. dann geben wir das intern rein und der Betrag wird genehmigt. Wenn der Betrag genehmigt wird, kann man sich immer noch entscheiden, ob man nun Leasing oder Mietkauf macht. Kurz zu den beiden. Leasing ist ein Mietmodell, bei dem man am Ende die Möglichkeit hat zu kaufen. Und dadurch, dass es ein Mietmodell ist, werden die Raten in der Gewinn- und Verlustrechnung komplett als Aufwendung gebucht.
Das heißt also, ich kann sie komplett als Ausgabe steuerlich geltend machen.
Ganz genau. Du hast kein Anlagevermögen und du hast keine Vergrößerung der Bilanzsumme. Und dadurch hast du auch ein besseres Rating bei deiner Hausbank. Denn angenommen, du willst noch eine Kreditlinie für deinen Betrieb holen und kaufst ständig Sachen, bar, und aktivierst die und schreibst die alle schön ab, dann hast du irgendwann so eine riesen Bilanzsumme. Ich meine, allein wenn ich das Zeug, was du heute mitgebracht hast, sehe, und auch wenn das nur ein paar tausend Euro sind, wie du sagst.
Unter tausend. Das, was hier steht, sind unter tausend.
So. auf jeden Fall, das Thema ist immer wieder, was ist mein Rating bei der Hausbank? Und wenn die dann sagt, ja, du hast zwar Eigenkapital, aber deine Bilanzsumme im Verhältnis riesig, dann hast du plötzlich eine schlechtere Eigenkapitalquote und kannst dann nicht nur deine Technik teurer finanzieren bei denen, sondern auch deine Hausfinanzierung oder irgendwelche anderen Autokredite, was auch immer du machen möchtest, schlechter finanzieren, weil deine Eigenkapitalquote schlechter ist, weil du immer alles bar kaufst.
Okay.
So, das heißt, Leasing ist genauso günstig wie Mietkauf vom Ratenverlauf, hat aber einen anderen steuerlichen Effekt, hat aber auch den Nachteil, dass du mit der Leasing dich einig werden musst zum Schluss, dass das auch in dein Eigentum übergeht. Das heißt, du musst dann einen vertrauensvollen Geschäftspartner dabei haben, auf den du dich verlassen kannst. Das kannst du über die Community dann prüfen, indem du einfach fragst, Mensch, hast du mit dem schon mal gearbeitet? Ist dein Vertrag auch sauber ausgelaufen? Ist das auch alles so wie besprochen gewesen? Beziehungsweise funktioniert das alles? Dann kann man da Augen zu und zack, fertig machen.
Und das ist jetzt, wenn ich jetzt gleich mal den Querverweis bringe, wir hatten es ja auch im Disclaimer angesprochen, wir reden natürlich auch im Kontext, du bist bei der ABC Finance und ihr konkret habt ja Geschäftspartner oder beziehungsweise Partner, wo ihr wirklich wisst, okay, das könnt ihr den Leuten dann auch empfehlen, zu sagen, das ist einer, wo ihr hinterher auf jeden Fall die Option zur Übernahme habt und sowas, dass sich das bewährt hat.
Definitiv. Also ich bin ja mittlerweile auch auf Social Media unterwegs und ich habe keine Kommentare, wo es heißt Betrüger oder sowas.
Das ist natürlich dann der Worst Case.
Ja, ja, aber ich sag's nur. Also tatsächlich, der Ruf ist, kann man nur einmal verlieren. Und deswegen ist das höchste Gut. Ja. Also das Tun und die Beratung müssen immer genauso laufen, wie es nachher auch wirklich passiert. Damit du auch wirklich diesen Schneeball bauen kannst, dass die Leute von alleine auf dich zukommen.
Hm. Ja? Also wenn jetzt sozusagen der Kollege ankommt bei dir zum Beispiel und sagt, hey Alex, ich habe hier tatsächlich einen Hersteller von Lautsprechern, den favorisiere ich, kenne seine Anlagen und er hat mir was vorgeführt und ich bin davon mega begeistert und habe jetzt ein Angebot vorliegen, wir bleiben wieder, ne, 10.000, dann legt er dir das vor und du sagst, okay.
Ist genehmigt, so als Beispiel
jetzt. Zum Beispiel, genau. Ne? Und kommt an der Stelle nochmal zum Tragen, dass ihr jetzt vielleicht auch nochmal hinweist, okay, wir haben mit dem Hersteller bislang noch nicht gearbeitet. Wir wissen nicht, wie stabil das wirklich bis zum Ende läuft. Und darauf wollte ich jetzt hinaus. Okay, ihr habt ja natürlich auch welche, wo ihr sagt, okay, wir wissen, dass wir hier seit 7, 8, 9 Jahren haben wir einen Haufen Leute, die bei dem Anlagen beziehen. Das ist immer gelaufen. Oder wie?
Es ist tatsächlich so, dass ich da nicht anders kann, als zu sagen, mit dem arbeite ich schon 15 Jahre und noch nie was fehlgelaufen. Ja. Beziehungsweise das, was kaputt gegangen ist, haben wir wieder zusammen gekittet. Ja. Eine Empfehlung kann ich immer nicht so aussprechen, weil ich bekomme ja kein Geld von den Herstellern. Noch nie bekommen. Ja. Das heißt, ich bin unabhängig. Also ich kann... Mir ist es eigentlich egal, wo die Leute kaufen, aber mit denen ich sehr oft Geschäft mache, die sind auch verdammt gut. Ja, also Das sind dann im Endeffekt Hersteller, die auch in der Branche sehr beliebt sind. Und ich kann dann auch dadurch, dass ich so viele Einheiten finanziert habe, kann ich auf eine Historie zurückblicken, wo einzelne Kunden mehrmals was mit diesem Hersteller gemacht haben. Und insgesamt auch die Wertentwicklung von den Objekten sehr gut entwickelt hat. Ja? Dass die teilweise nach der Finanzierung inklusive Finanzierungskosten immer noch bei dem Preis sind, den sie mal bezahlt haben. Und das Zeug ist schon 5,5 Jahre alt. So. Und das sind dann so richtige Fälle, wo ich sage, yes, super gelaufen für alle. Nämlich für den Hersteller, der verkauft hat und sich voll reingehängt hat und wirklich da Top-Leistung gemacht hat. Für uns, weil wir da Geld verdient haben, ganz klar. Und natürlich auch für den Kunden, der nicht nur Geld verdient hat mit dem Zeug, nicht nur Lautsprecher oder ja, bleiben wir bei dem Fall, Lautsprecher von einem Hersteller hat, die in Wert sogar gleich geblieben sind, sondern der empfiehlt es auch noch weiter. Das ist immer das Allerwichtigste, die positive Customer Journey oder Experience. Ne? Also sprich, die Erfahrung, die derjenige gemacht hat, die ist am wichtigsten. Weil du kannst noch so viel Ads schalten oder du kannst noch so viel irgendwelche Komm-in-die-Gruppe-Dinger machen. Ja. Am Ende wird ja irgendjemand erzählen, dass es scheiße war.
Ja.
So. Und das ist anstrengend, diese Leute wegzukriegen, weil ich weiß, dass auch bestimmte Marken so arbeiten, dass die dann im Endeffekt Kommentare löschen, dass die bei der EU anmelden, Recht auf vergessen. Ja, so, solche zwielichtigen Sachen, wo du denkst, so willst du doch nicht arbeiten. Du willst doch eher auf einer Messe angeschubst werden. Ey, du wurdest mir empfohlen, wie geil, ich will auch, und hast du gleich mal Zeit. So, das ist viel cooler.
Ja, das stimmt allerdings, genau. Und das ist tatsächlich auch einer der Punkte, die mich bei diesem, also wie gesagt, ich aus meiner Erfahrung, ich bin ja selber Nutzer dieses Angebots, und einer dieser Punkte war auch, weil ich ja auch einen Hersteller gewählt habe, der sehr wertstabil ist.
Ja, Voice-Akustik, ne? Kann man ja so sagen.
Also, ja, kann man sagen.
Voice-Akustik ist so die To-Go-Brand, sage ich mal, für DJs. Also
genau.
Die machen einfach nur Top-Leistung, wirklich.
Ja. Und da ist es ja auch so, dass über die Laufzeit hinaus der erwartbare Wert so hoch ist, dass ich am Ende, würde ich jetzt wahrscheinlich nie irgendwo beim Finanzamt oder sowas so aussprechen, natürlich, wir müssen es dann klar definieren, dass am Ende der Wert so hoch ist, dass ich letztendlich betrieblich sogar damit noch mehr rausholen kann, als ich das eigentlich mit einem Kauf, mit einem Barkauf hätte schaffen können. Ne? Weil die Anlage hinterher ja noch mehr Geld für mich verdienen kann, als wenn ich sie ganz normal abgenutzt hätte.
Angenommen, die ist komplett abgenutzt sogar und keiner auf dem Markt will was dafür geben. So ein Golf 1 Beispiel, ne? Das Ding fährt doch noch. Und wenn du damit regelmäßig bestimmte Umsätze tätigen kannst oder Geld verdienst, dann ist das auch der Wert. Also tatsächlich ist finanzmathematisch, um mal da einzusteigen, nicht der Wert, den sogar der Markt dafür gibt, also eine Aktie, die irgendwie gestiegen ist auf irgendeinen Wert, gerade und gehypt wird, sondern tatsächlich ist der Cashflow entscheidend. Wie viel Dividende zahlt diese Aktie? Und angenommen, man hat einen Lautsprecher, der komplett wertlos ist, du stellst ihn irgendwo rein, kein Schwein will ihn haben. So, erstmal. Dann passiert ja Folgendes, wenn er trotzdem einen inneren Wert hat, einen Cashflow produziert, jede Veranstaltung, die du damit machst, wird dir hoch bezahlt. Und dann sind wir beim Anfang. Es geht gar nicht, dass du so einen Lautsprecher irgendwo reinstellst, dass er nichts wert ist, weil die Community gibt ihm ja sofort einen Wert, weil ein Cashflow ja hochgerechnet werden kann. Naja, so eine Voice-Akustik, wenn du die dann so und so aufbaust, die wird ja den und den Wert dann mindestens haben, weil die ist ja gerade mal 5 Jahre alt. So. So, und schon bist du bei dem Thema, dass der Wert nicht nur sich dadurch ergibt, dass eine Community der Meinung ist, dass das einen Wert hat, sondern der Cashflow, also der Zahlungsfluss vom Kunden entscheidet, ob das einen Wert hat. So. Und wenn du als Künstler mit einem bestimmten Setup kommst und es ein Dritter, der keine Ahnung von diesem Setup hat, dir einen bestimmten Preis dafür bezahlt, dann ist er quasi so eine Art Notar aus dem Markt, der sagt, hiermit bestätige ich Ihnen, dass Ihre Anlage inklusive Ihrer Dienste so und so viel Wert hat. Durch den Cashflow entsteht der Wert.
Mhm.
Wenn kein Cashflow-Wert da ist, sprich, man kann die Kuh nicht melken, dann ist sie auch nichts wert. Du kannst sie nur schlachten.
Also tatsächlich, genau. Tatsächlich ist der Lautsprecher, der im Regal steht, auch wirklich nur das Material wert, aus dem er besteht.
Ganz
genau. Wenn ich ihn natürlich auf Einsatz mitbringe, auf dem Stativ stelle und dann als Background-Beschallung oder Nischenbeschallung oder sonst sowas einsetze, dann hat er wieder noch einen höheren Wert, als wenn er im Regal steht.
Ganz
und
genau.
Das ist, genau, das schönes Beispiel auf jeden Fall, das ein bisschen um die Ecke gedacht, aber gefällt mir gut. Und der Punkt ist jetzt, jetzt will ich das Ganze noch ein bisschen weiter spinnen.
Mhm.
Wir haben das Szenario, du hast gesagt, es kann so viel kaputt gehen. Wenn ich zum Beispiel eine Anlage kaufe, wir sind wieder bei den 10.000, ich hänge mich da so ein bisschen auf, weil das so ungefähr für ein hochpreisiges oder für ein vernünftiges Equipment ist das schon ein vernünftig kalkulierter Rahmen,
mhm.
dann habe ich die jetzt gekauft und im Rahmen welcher betrieblichen Versicherung auch immer, mhm. kann mir sowas natürlich auch mal sowohl durch Eigenverschulden oder durch eine Unachtsamkeit
mhm.
oder ein Fluss Dritter kaputt gehen.
Ein Bier, was draufsteht, was dann umkippt.
Genau. Oder jetzt, wenn wir es mal richtig weit ausreizen, es kann auch ja ein Diebstahl, eine Unterschlagung stattfinden.
Also
und
das
genau da würde ich gerne nochmal einsteigen, warum mhm. oder welche Vorteile hat jetzt zum Beispiel auch konkret euer Angebot gegenüber dem Barkauf?
Man kann ja alles versichern und die Frage ist, für wie viel? Also es wird jeder zu irgendeinem Preis irgendwas versichern in Deutschland. Es gibt auch sehr viele Versicherungen. Das ist alles tiefenentspannt eigentlich. Also die Deutschen sind ja gefühlt überversichert immer, weil die für jeden Kram irgendwas haben. Es gibt sogar für Tiere, für alles mögliche Krankenversicherungen. Also es ist, für alles mögliche ist da. Die Frage ist, zu welchem Preis? Und das ist ganz cool. Wir bieten mit der Württembergischen zum Beispiel was an. Und das ist eine Elektronikversicherung. Und die deckt sehr viel ab. Also neben diesen Themen wie fahrlässig beim Aufbau fallen gelassen, ja, also sprich irgendwie überhoben und dann bist du zurückgekippt oder irgendwie sowas, mhm. keine Ahnung, muss ich mir jetzt ausdenken, irgendein Beispiel. Oder eben ganz normal, du machst eine Hochzeit und dann regnet es plötzlich, ja, und dann, gut, die sind aber nicht anfällig für Regen, ne?
Das ist ja, ein Problem. Aber das ist trotzdem ein interessanter Punkt. Es ist, könnte ja jetzt auch sein, keine Ahnung, MacBook oder whatever, ne?
Ja, ja,
das ist stimmt, ein Wasserschaden,
das stimmt,
ist auch, muss man aufpassen. Ja. Bei vielen Anbietern ist ein Wasserschaden gar nicht mit drin. Und
oh,
wenn, und wenn dann differenziert, es gibt ja den einen Wasserschaden durch ein Glas Wasser draufgekippt, das ist ja
Sprühregen, ne?
Ja, und dann definieren sie das aber nochmal anders. Ich habe das am eigenen Leib erfahren. Übrigens, das würde ich jetzt aber nicht nennen,
mhm.
wo ich mein MacBook zum Beispiel geleased habe. Die unterscheiden ganz klar, kippt mir ein Glas Wasser drauf,
mhm.
ist versichert.
Mhm.
Ist es aber Regen, ist es nicht versichert.
Oh.
Das, ja, einfach okay. weil die unterscheiden, okay, den Regen hätte ich erwarten können, weil
okay.
ne, ich baue ja draußen auf, also muss ich wissen, dass es irgendwann auch mal regnen könnte.
Ja gut, das ist ja fahrlässig, sag ich mal. Ne?
Also genau.
im Regen auflegen mhm. und dann hast du das Notebook offen. Normalerweise wird man ja reagieren und das zuklappen und reingehen. Also du wirst es ja nicht stehen lassen und sagen, ist doch versichert. So, also es ist,
gesagt,
ja, es ist ja schon eine Frage von, ja. Aber ich will sagen, ich habe bisher nur gute Erfahrungen bei uns gemacht, bin aber so tiefenentspannt, dass ich sage, vergleich bitte.
Mhm.
Ja, auch wie bei den Konditionen auch. Bei mir ist immer wichtig, dass die Leute quasi, dass der Markt für die entscheidet. Also dass die nicht selber mit einem schlechten Bauchgefühl entscheiden und sagen, der Olli hat ihn empfohlen.
Mhm.
Sondern tatsächlich, dass die auch selber auf die Reise gehen, dass das ein gutes Angebot ist.
Mhm.
Und das ist nicht nur bei der Finanzierung so, sondern tatsächlich auch bei der Versicherung, so dass die dann zwei Versicherungspolicen nebeneinander legen oder sogar stumpft unsere dem anderen schicken und sagen, mach mal günstiger.
Mhm.
Und dann haben die Kunden auf jeden Fall die Möglichkeit, diesen Faktor nochmal zu ermitteln und dann auch nicht nur den Preis, weil günstiger geht immer, wenn, ne, wir sind wieder bei 399 Euro DJ, ja,
mhm.
Wenn du nichts lieferst, dann kannst du auch natürlich den günstigsten Preis verlangen, aber wenn da richtig viel drin ist und du das gleiche bei dem anderen abfragst und sagst, das ist mir alles wichtig, bitte mach mir einen Preis dafür, dann hast du ja eine relativ gute Excel-Spalte neben Spalte-Vergleichbarkeit mhm. und hast die Häkchen dann. Und wenn dann unsere immer noch günstig ist, ja, dann herzlichen Glückwunsch.
Und rein psychologisch und vertriebskaufmännisch gesehen hat auch die Erkenntnis, die man sich selbst erarbeitet durch solche Vergleiche, hat den höchstmöglichen Stellenwert tatsächlich. Also wenn du den Leuten das an die Hand gibst und sagst, hier ist das Angebot, bitte geh raus und vergleiche es, dann hat das, wenn die wiederkommen, auch einen ganz anderen Wert, weil sie selber gesehen haben, okay, ich habe das selber verglichen, da kann mir noch wer was erzählen. Ich habe es selber verglichen und das ist der Wert, den ich das gebe. Dem Vergleich gebe ich so viel Wert, als wenn das jetzt eine Plattform für mich vergleicht. Auch das hat einen gewissen Wert, aber wenn ich da die Erkenntnis selber erarbeite, ist das das höchstmögliche Vertrauen in eine Bewertung, die ich haben kann.
Definitiv. Wenn du dich selber überzeugst, bist du auch mal überzeugtest.
Hm? Richtig.
Auch wenn man das so sagen kann.
Sehr geil, sehr geil. Genau. So, ich schaffe es nie so kurz und knackig zu definieren.
Es gibt auch noch den Spruch, den habe ich bei Peugeot gelernt. Überzeugen, überzeugen. Mhm. Also sprich, andere müssen dir bezeugen, dass das eine gute Sache ist. Also sprich, ich als Verkäufer versuche zu überzeugen, indem ich Zeugen, und die können Sachen sein, die können Menschen sein, die können Kontext sein, dass ich dieses nutze, um dich zu überzeugen.
Ja.
Ich wollte sagen, das Thema Versicherung ist nicht einfach. Es ist viel komplizierter als Finanzierung tatsächlich. Von daher würde ich da niemanden wegschubsen und sagen, nerv mich nicht, vergleich das selber. Das hörte sich vielleicht gerade so an. Sondern ich würde immer sagen, bring uns das Angebot. Wir gucken mal, wo sie sich unterscheiden. Genauso mache ich es auch bei den Finanzierungen, dass ich niemanden wegschicke und sage, vergleich doch, wir sind die Besten. So, das ist nicht No-Go, geht gar nicht. Sondern, was hast du denn bisher an Angeboten? Was gefällt dir dort? Habe ich das auch mit angeboten? Ja. Und wenn du möchtest, können wir uns gerne zusammensetzen und dann gehen wir die beiden Angebote nebeneinander durch. Und ich gehe dann auch auf Fallstricke ein, die ja bei Leasing definitiv gegeben sind durch die Leasingerlasse. Weil das ist ja ein komplexes Thema leider, ohne sich jetzt einen auf wichtig zu machen, von wegen, ich weiß, ganz komplexe Themen. Es ist ja genauso wie bei dir, wenn du ein Angebot abgibst, du weißt ja ganz genau, was bei einer Veranstaltung für Fallstricke lauern. Ja. Und wenn dir jemand dann sagt, guck mal, da hat einer für so und so viel angeboten, all night long, ja, dann kannst du ihm ganz einfach sagen, ja, aber der hat hier hingeschrieben, er drückt nur auf Play und geht weg. Also es ist ein Unterschied zu dem, was ich anbiete. Also,
genau, da steht drauf, die Musik wird laufen, aber wie die Performance aussieht, steht da nicht. Ja.
So, also seine Playlist, ja, die hat er schon zusammengestellt. Das stimmt, das steht hier.
Sehr geil, ja, cool.
Also diese Dinge, die sind dann nachher zu, und da geht es nicht gar nicht, jemandem eine Watsche zu verpassen oder so, sondern ich empfinde es auch als Respekt dem anderen gegenüber, um A, zu gucken, ist Leasing oder Mietkauf gut oder sogar Barkauf in seiner Situation.
Also es kann Fall, sein. Wollte ich gerade sagen, in dem Fall bist du dann auch so straight, dass du sagst, pass auf, in deinem Fall macht das einfach Sinn.
Definitiv, das mache ich regelmäßig, dass ich sage, also ich würde jetzt das einfach mit einem Kontokorrent bezahlen. Weil du sagst ja, das kommt in 6 Wochen von deinem Kunden und wenn du sagst, diesen Kunden kennst du sehr gut und bisher noch nie enttäuscht, dann frag doch deine Hausbank, ob sie dir ein Kontokorrent kurzfristig erhöht. Und dann zahlst du halt deine 12 Punkte drauf, aber für einen Monat 12 Punkte zahlen ist weniger, als wenn du dir jetzt irgendwie 48 Monate anlachst und dann bei mir zu melden nach 2 Monaten und sagen, ich möchte die komplette Finanzierung wieder ablösen, die ich abgeschlossen habe. Da bin ich transparent, dann sage ich, auf keinen Fall machen. Du wirst uns Geld bezahlen, wir merken das nicht. Weil wir machen 40.000 Verträge pro Jahr. Wir sind tiefenentspannt, wenn du bei uns Geld ausgibst oder nicht pünktlich zahlst. Ja? Also das ist immer so nervig. Ja. Aber das ist keine Sache von...
Ich würde tatsächlich noch mal auf einen Vorteil, und wir bleiben mal beim Thema Versicherung noch mit, weil da gibt es eine Besonderheit, die ihr anbietet, die tatsächlich fast schon ein Alleinstellungsmerkmal ist. Diebstahl ist die eine Sache. Aber Unterschlagung ist eine Sache, die man erst auf dem Zettel hat, wenn man dann erst in der Situation steckt und dann erst bemerkt, scheiße, das ist kein Diebstahl, was mir jetzt widerfahren ist. Und das ist auf einmal eine Geschichte, die meisten oder fast alle Versicherungen gar nicht abdecken.
Definitiv. Also wir können das nochmal angehen. Das heißt, das sichert nicht nur dich, sondern auch, wenn du das Equipment verleihst mit Personal, und dann, dass aber da irgendwas passiert. Das heißt, Diebstahl ist die ganzen Feuer, Wasser und nicht kriegsähnliche Ereignisse sind nicht drin. Also sprich Revolution oder keine Ahnung, irgendwie ein Komet schlägt ein, ist ja auch teilweise ein Thema von nachher Ausschluss. Aber ganz normale Sachen, die man so erwartet, die sind drin. Ich kann ja auch sonst einen Dings verlinken.
Ja, wir werden auf jeden Fall was an den Shownotes mit anhängen.
Und die Unterschlagungsgeschichte ist halt so, dass sie natürlich missbraucht werden kann. Aber ich habe, glaube ich, noch keinen einzigen Fall, wo das... Einmal hat sich jetzt neulich einer gemeldet, gestohlen, und die haben es im Internet wieder gesehen. Hm. Und das ist jemand, der bei denen das ausgeliehen hat. Das heißt, er hat ihnen das bei denen gemietet und hat es ins Internet
einfach nicht Verkauf, zurückgebracht.
Nee, zum Verkauf gestellt, ins Internet. Mhm. Dann hat es wieder zurückgegeben. Und ich habe aber vorher schon einen internen Versicherungsfall ausgelöst, in dem ich gesagt habe, da hat jemand erstmal was unterschlagen, sprich, er hat es die ganze Zeit nicht rausgerückt. Dann hat sich herausgestellt, der hat es ins Internet gestellt. Und dann nach Polizei und so weiter hat er das dann wieder zurückgegeben, aber nicht vollständig. Jedenfalls, long story short, wurde geklärt, aber auch das war kein richtiger Unterschlagungsfall, der geregelt werden muss. Also ich habe keinen einzigen, wo ich sage, könnte ich jetzt halt ein Buch, bilderbuchmäßig sagen, wurde unterschlagen und wir haben gezahlt. Nicht aus dem Kopf, aber es ist auf jeden Fall drin, ja.
Ja, tatsächlich, also nur nochmal zur Definition auch, dass die Zuhörer das nachvollziehen können. Der Diebstahl ist klar, das ist sozusagen irgendwo entwendet von einer Person, die, mit der du, sag mal, auch keiner Weise irgendwo im Optimalfall was zu tun hast, sondern die ist entwendet und wird einfach, keine Ahnung, die siehst du nie wieder. Oder im schlimmsten Falle.
So ein Mieter halt, ne? Ein Mieter, der das von dir gemietet hat, das ist der Klassiker. Und der gibt es nicht wieder her.
Aber da sind wir ja bei der Unterschlagung. Das ist die Unterschlagung, genau. Der Diebstahl ist halt entwendet wie ein Autoklau und sonst irgendwas. Also im unvorhergesehen einfach entwendet aus einer Situation, in der sie anders vorgesehen war. Also die Technik war anders vorgesehen, ist entwendet und vom Ort entfernt. Und die Unterschlagung ist eher dann das, was du sagst, die ist erstmal in einem Szenario einer Geschäftsbeziehung, ist sie erstanden worden, wenn auch über einen kurzen Zeitraum für eine Miete vielleicht, und ist dann nicht wieder zurückgegeben worden. Das ist kein Diebstahl, das ist per Definition rechtlich eine Unterschlagung. Und dieser Fall, tatsächlich gibt es den hin und wieder, dass Leute etwas mieten, geben es dann nicht wieder zurück, oder du hast jetzt mal... Nee, eigentlich darf ich das gar nicht, wir sind ja so schnell wieder im Rassismus drin, wenn ich jetzt sage, dass wir, das ist ein, jetzt nicht,
Person.
Dass es nicht Ortskenntnisse gibt oder sonst irgendwas, Ortshintergrund gibt. Nein, wenn wir jetzt mal so wirklich sagen, eine zwielichtige Person, ganz schön, mietet bei dir eine Anlage und sagt dir, okay, übers Wochenende, und dann bringe ich es am Montag zurück. So, und am Montag wartest du und wartest, taucht nicht auf. Der taucht Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag nicht auf. Und das kann auch 2-3 Wochen so sein. Du erreichst ihn nicht mehr und Nummer gewechselt oder deaktiviert. Das ist rechtlich gesehen eine Unterschlagung. Weil du hast das Equipment ja freiwillig herausgegeben im Rahmen einer geschäftlichen Vereinbarung, und damit ist es kein Diebstahl mehr. So, und diese Fälle sind von den Versicherungen oftmals eben nicht abgedeckt.
Ja, für uns ist es ja ganz einfach. Das Coole ist ja, wenn du jetzt der Leasingnehmer bist, dann bist du ja nur Nutzer. So, klingt jetzt abwertend, ist aber cool. Denn du nutzt das Equipment von der ABC oder von der Leasinggesellschaft in dem Fall. So, das heißt, es gehört dir ja immer noch nicht, weil du ja es immer noch nicht abbezahlt hast. Jetzt ist das irgendwie weg. Unterschlagen von mir aus. Jetzt ist doch gutes Recht von der Leasinggesellschaft zu sagen, Moment mal, das müssen wir abholen, das gehört uns. Das heißt, du hast quasi einen großen Bruder im Rücken, der sagt, gib mir mein Zeug zurück. Mhm. Das ist meins.
Das macht er quasi in deinem, ja, irgendwie schon in deinem Namen. Also aber du bist
im
derjenige.
Eigenen Sinne, weil das ja. steht, in, das Zeug ist in unserer Bilanz. Wir schreiben das ab. Ja. Das heißt, wir sind ja auch Kunde bei der Versicherung. Ab, das heißt, du bist ja gar nicht Kunde bei der Versicherung, sondern du bist ja nur Versicherungsnehmer. Mhm. Ja. Und der eigentliche Vertrag besteht ja zwischen der Leasinggesellschaft und der Versicherungsgesellschaft. Und bei 30.000, 40.000 Verträgen pro Jahr kannst du dir vorstellen, wie viele Verträge da auf jeden Fall versichert sind. Das heißt, man hat da auch eine Marktmacht und zu sagen, Versicherung regelt das bitte in unserem Sinne.
Und da genau ist jetzt die Kernbotschaft, die ich damit reinschieben wollte, nämlich, dass du halt tatsächlich, also ich als Nutzer, ich derjenige, der die 10.000 Euro Anlage hat und sie wird jetzt whatever, geklaut oder unterschlagen, das ist halt nur der Bonus, Unterschlagung mit abgesichert, dass ich sagen kann, okay, die Anlage ist jetzt weg, ich rufe euch an, ich sage, hier ist was passiert, dass ihr quasi schon ein eigenes Interesse daran habt,
Ja, klar.
Auch in und durch meinen Namen, durch meinen in meiner Vertretung mit einer ganz anderen Hebelwirkung diese Versicherung sozusagen ins Boot holt und die sagt, okay, hier muss was passieren, denn ihr habt ja auch, wie gesagt, ein großes Eigeninteresse dran, dann das Ganze mit abzusichern.
Es geht noch weiter. Tatsächlich, da gibst du mir ein Stichwort bei dem Absichern. Angenommen, wir kriegen es nicht. Ja, der Typ ist über alle Berge ins Ausland von mir aus, weil da ist es ja am einfachsten immer zu verschwinden, so, weil dann gibt es keine Bundespolizei und dann wird es dann ist man nicht mehr zuständig, ja, Grenzübertritt und so weiter. Dann stehst du da mit deinen Leasingraten und wir sagen, ja, ist weg, aber wir hätten gern trotzdem die Raten. Das ist ja auch schlecht für dich, wenn wir dir nur 10.000 Euro auszahlen, beziehungsweise uns selber, weil wir ja bei der Versicherung das angemeldet haben für 10.000 Euro und dann sind ja noch Kosten, auch wenn das jetzt nicht viel ist, aber lass es 10-15% sein oder gar 20, wenn das eine längere Laufzeit ist, dann hast du plötzlich 20 Punkte, also 2.000 Euro zusätzlich zu deinen Kosten. Die du ursprünglich aufgenommen hast. So. Und hier kommt das Coole, dass das auch abgesichert ist. Das heißt, dein Vertrag wird platt gemacht. Das heißt, es ist implizit eine Gap-Versicherung da drin. Das heißt, es wird alles abgelöst. Es wird alles, was offen ist, abgelöst. Und somit hast du das Thema nicht, also du hast quasi eine Restschuldbefreiung da drin, wenn du es versicherst. Mhm. Weil wir wollen ja, dass wir aus unserer Bilanz das gestohlene Zeug weg haben. Wir wollen es ja wieder jetzt abschreiben, ist ja weg. So, das heißt, wir wollen gar nicht erst in die Situation kommen und von dir noch 2.000 Euro haben wollen, weil die 10.000 war ja durch die Versicherung gedeckt, aber die 2, die müssen wir uns jetzt noch machen. So, weil du sagen würdest, Leute, das war mein Hauptset. Hm. Ich habe damit gearbeitet, jetzt habe ich nicht mal Geld für Toast oder was weiß ich, ja. Ich kann nicht arbeiten, weil das Zeug ist weg.
Und wie hoch
wäre... Und wir hätten gern 2.000 Euro von dir? Ey, come on.
Und genau, und wie hoch wäre die Wahrscheinlichkeit, dass ich wieder zu euch komme und die nächste Anlage wieder mit euch mache? Und da ist ja da fängt der Hamster dann an zu humpeln, wie man so schön sagt.
Sieht's aus. Also das heißt, es wird alles platt gemacht, weißes Blatt, und dann kann man wieder neu starten. Neues Zeug. Das einzige Problem, was bei den Versicherungsfällen immer, es sind nicht viele, aber das, was problematisch ist, ist nicht Lieferbarkeit. Das heißt, gutes Zeug, was weg ist, ist nachher schwer wieder zu bekommen. Das heißt, du hast da mindestens 1-2 Wochen, die du nicht arbeiten kannst.
Oder mit einer Miete überbrücken musst.
So sieht's aus. Und das ist ein Schaden.
Aber hey, 1-2 Wochen. So. Das ist, Entschuldigung, wenn ich da so lachen muss, aber das sind Überbrückungszeiten, da träumen wir teilweise von, wenn wir von Lieferproblemen sprechen. Wir haben teils Produkte, auf die warten wir 1,5 Jahre. Im schlimmsten Fall ist vorgekommen, gerade Corona-Zeit, Chip-Krise, Co. Und wir haben Produkte, da warten wir regelmäßig 3-4 Monate.
Krass. Ich habe auch einen Versicherungsfall, der ist ganz lustig. Nicht für den Kunden tatsächlich, aber er ist entspannt. Er ruft mich am 31.07. an, ist eine wahre Geschichte tatsächlich, ist ein Kameramann, hat das Zeug abbezahlt. Wir haben gerade abgebucht bei ihm, am 30. glaube ich, weil der Vertrag zu Ende war. War ein Restwertvertrag, wir haben uns auf den Restwert geeinigt, verkauft. Jetzt ruft er mich am 31. an, sagt, ich stand in der Runde mit den Kameraleuten da. Wir haben noch die restlichen Sachen besprochen, die wir jetzt noch machen werden. Und dann ist die Tasche weg. Sein Vertrag ist gerade ausgelaufen, ist weg.
Das ist.
Ich gucke noch so Beamten-Style, ja, gehe ich in die Software und sage, aber der Vertrag ist doch schon zu Ende. Und der so, ja, aber der läuft doch noch heute. Ich so, das stimmt allerdings.
Ist das krass.
Ja, das ganze Zeug, was er über 4,5 Jahre abbezahlt hat, ist weg.
Scheiße.
Ja, ich so, sieh zu, dass du zur Polizei kommst. Also er hat gleich, als er da gerade frei geworden ist, festgestellt, scheiße, Tasche ist weg, Alex anrufen. Hat er auch gleich gemacht. So, und ich so, sieh zu, dass du zur Polizei kommst. Lass dir sofort die Nummer geben. Beschreib bitte alles, wie es passiert ist und schick mir das heute noch. Hat er gemacht. Habe ich zur Versicherung gegeben.
Geil.
Kriegt er gebastelt.
Ohne Witz. Kannst du dir nicht ausdenken, sowas, ne?
Das geht gar nicht. Weißt du, da zahlst du ewig an dem Zeug und im Broadcast-Bereich ist es auch noch so, dass im Endeffekt das echt hart ist, weil die da mit so vielen verschiedenen Veränderungen unterwegs sind. Und dann ist das Zeug weg. Alter, das kann doch nicht sein.
Aber so viel Glück im Unglück musst du dann auch haben. Ne? Und vor allem auch zu schalten. Gut, er hat es wahrscheinlich am Schirm gehabt, weil er wusste, okay, letzte Rate steht an, yippie. Und dann das, Alter. Kann ich gar nicht nachfühlen.
Ne? Ja, es ist krass. Ich hatte auch schon DJs, bei denen das Auto ohne Aufbrechen aufgebrochen wurde. Per Funk abfangen und so weiter.
Ah, ekelhaft, ja.
Super. Ekel. Vor der Veranstaltung aufgemacht, weg war das.
Du brauchst ja bloß deinen Funkautoschlüssel irgendwo auf dem Fensterbrett liegen haben. Die überbrücken das mit dieser Antenne.
Nee, das geht noch einfacher tatsächlich. Die Profis setzen sich auf den Parkplatz und haben ein spezielles Gerät. Und immer wenn...
Wir wollen jetzt nicht beschreiben, wie es wirklich funktioniert.
Ja, aber am Ende des Tages fangen sie es ab. Und es ist ein einmaliges Signal. Das heißt, du musst ein super geiles Gerät haben, welches wiederum aufgrund von diesem einen Kommunikation von Schlüssel zum Auto hochrechnen kann, was wird das für eine Frequenz sein. Und dann haust du das per Brute Force raus. Long story short, das geht.
Krass.
So, das heißt... wenn du an etwas wirklich hängst und sagst, bis die Versicherung das reguliert, kein Bock drauf, behalt es bei dir.
Ja. Okay.
Ja.
Wow. Okay. Es ist schon krass ausführlich geworden. Wir sind jetzt schon bei über einer Stunde.
Oh, okay.
Ja. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen. Wir haben jetzt sozusagen das Ganze erörtert, was genau wir für Vor- und wir haben die Nachteile tatsächlich noch nicht ganz so hervorgehoben.
Kann man ja Elevator Pitch in 3 Minuten erzählen, wie läuft sowas ab?
Oh krass, ja, feuerfrei. Okay. Okay. Also, die Zeit läuft jetzt.
Also, Kreditreform einholen, dann Genehmigung machen, dann vielleicht noch die Restarbeiten am Angebot mit dem Händler machen, ja. Dann wird entschieden, Leasing oder Mietkauf. Das heißt, Leasing ist Miete mit Kauf am Ende und Mietkauf ist Kauf auf Raten, wobei die Mehrwertsteuer als Anzahlung geleistet werden muss. Wenn eins der beiden gemacht werden, also unterschrieben, ganz digital, auf den Link klicken, unterschreiben, dann kommt eine PDF als Bestätigung, also alles digital, dann kriegen wir die PDF und der Kunde und damit können wir beim Händler bestellen. Noch am selben Tag. Ne, das kann Eintagesfliege sein. Ja, Eintagsfliege. Dann hat der Händler eine Bestätigung, einen Kaufeintritt. Und in diesem Kaufeintritt steht, wir bestellen bei dir verbindlich. Das heißt, das ist genauso gut wie Bargeld. Und diese Bestellung ist für den Händler das Signal, du kannst ausliefern, ohne Geld zu haben zu wollen. Und der liefert aus, wenn keine Lieferzeit ist. Und stellt uns, der Leasinggesellschaft, die Rechnung. Und dann kommen wir mit der Rechnung und sagen, Kunde, stimmt die Rechnung so? Und Kunde muss nur noch die Seriennummer nachtragen. Und falls er sich noch zum Schluss entschieden hat, eine Regenhaube oder irgendwelchen Kabelkram oder irgendwelches Mischpult noch oder was auch immer, Medienserver dazu zu packen, dann kann er sogar abweichen zu dem ursprünglich gestellten Vertrag, kann er das Ganze nochmal nach oben schieben. Weil 10% sind immer mitgenehmigt. Außer ich sage, sorry, aber das ist die Grenze, mehr gibt's nicht. So. Und das Ganze kann man komplex machen. Das heißt, du kannst auch mehrere Händler nehmen. Das heißt, von dem einen holst du Lautsprecher, von dem anderen eine LED-Wand, von dem anderen Licht. Mhm. Und dann werden dieser Prozess, den ich beschrieben habe, nämlich Vertrag machen und Bestellung bei dem jeweiligen Händler, können dann unterschiedlich parallel, wie Lineale, die man übereinander, aber die dann verschoben sind, am Ende kommen die alle zum Einschluss, abbilden. So, und das Leasing setzt du ab, und gut wäre, wenn du nicht Kleinunternehmer bist, lohnt sich auch nicht, das ist ein Fall für eine extra Folge tatsächlich, Kleinunternehmerregelung empfehle ich keinem. Egal wie viel Umsatz du machst, mach sofort Vollgas mit Umsatzsteuer anmelden, weil dann kannst du auch die Vorsteuer bei jedem Kram ziehen und hast eigentlich nur Vorteile.
Tatsächlich einer der Kernpunkte, die wir demnächst auch noch mehr in den Fokus nehmen wollen, weil wir reden schon immer so in jeder Gelegenheit davon, warum es Sinn macht, tatsächlich Umsatzsteuer abzuführen. Aber wir glauben, es kommt einfach noch nicht wirklich. Die denken immer, wir wollen alle im Sinne des Finanzamtes handeln oder sonst irgendwas. Aber letztendlich ist es wirklich so, dass es geht tatsächlich um die eigenen Zahlen, um die eigenen Möglichkeiten, um so gut wie es geht, dabei wegzukommen. Und letztendlich, und wenn wir es mal richtig blöd formulieren, ist jede Kleinunternehmerregelung, es gibt Ausnahmen, ganz klar, aber jede Kleinunternehmerregelung führt eigentlich eher dazu, dass du derjenige bist, der Nachteile hat und nicht das Finanzamt.
Definitiv. Also das ist nur entweder Faulheit, Unwissenheit, denke ich mal in 90% der Fällen. Die meisten weisen Mehrwertsteuer aus. Das heißt, dir gilt einfach Geld flöten.
Du hast ja auch, ja, ist jetzt auch wieder ein anderes Thema, aber auch gerade in unserem Bereich bei Geschäftskunden, Firmenkunden, hast du ja eine ganz andere Legitimation.
Definitiv. Und da steht, ich bin eigentlich nur eine kleine Wurst, 3,99 DJ, dann, genau. Lass mal den anderen buchen, der teurer ist.
Ja, ja, aber tatsächlich kann der teurer, ich erlebe das in meinem Alltag jedes Mal wieder. Mhm. Ich bin der eigentlich teurere, aber wenn sie es dann gegenrechnen und die Steuer, die sie ja durchreichen, dann bin ich wieder der günstigere. Das ist, und das den Leuten jedes Mal begreiflich zu machen, das ist anstrengend. Ne? Und gerade weil denen auch begreiflich zu machen, wir wollen doch dir nichts Böses, wir wollen dich doch nicht bekehren. Wir wollen einfach nur, dass du verstehst, dass Finanzbuchhaltung leider Gottes etwas ist, womit du dich auch als Kleingewerbler auseinandersetzen solltest. Und dann zu erkennen, dass das Kleingewerbe vielleicht gar nicht so geil ist, wie es immer klingt.
Aber vielleicht versetzt du dich in die Leute so, dass du in die Zeit, wo wir im ersten Podcast gesprochen haben, zurückdenkst, wo es eigentlich nur Fun war. Mhm. Und da war nichts mit, ich muss irgendwie Belege zusammenstellen, ich muss planen. Mhm. Ja, da war nur, ey Olli, kannst du vorbeikommen? Du warst so geil letztes Mal, wir haben gehört, komm mal vorbei, bring mal alles mit, wie du letztes Mal hattest und fertig. Und dann denkst du, geil, ich bin wieder dabei.
Ja.
Also es ist halt dieser Sprung in diese, man wird eingeengt in eine Form, man wird irgendwie geformt für dieses Wirtschaftsdasein. Mhm. Das, glaube ich, ist ein Thema von, wie könnte ich das so bequem wie möglich gestalten?
Ja, das ist, wie gesagt, die Schnittmenge aus Unwissenheit und Faulheit tatsächlich, die zum Tragen kommt, weil sich damit auseinanderzusetzen, muss ich zugeben, ist langwierig und zum Kotzen teilweise, wenn man es mal so formuliert. Ne? Mhm. Und ich habe da Verständnis, oder wir haben da Verständnis für jeden, der sich damit eigentlich gar nicht so richtig auseinandersetzen will. Aber Fakt ist, wir müssen es tun. Ja. Keiner von uns da draußen ist DJ geworden, weil er Zahlen so geil findet, weil er auf Buchhaltung steht oder sonst was. Nein, wir lieben die Musik, wir lieben das mit der Technik rumgespiele, meinetwegen. Und wir sind aber in der heutigen Zeit einfach schlichtweg dazu gezwungen, uns damit auseinanderzusetzen, auch mit Social Media, mit allem drauf, was dazugekommen, SEO-Optimierung. Wenn wir es ernsthaft betreiben wollen, was wir gern tun, also wenn wir das, was wir gern tun, ernsthaft betreiben wollen, dann sind wir heutzutage schlichtweg dazu gezwungen, uns mit mehr als nur der Musik auseinanderzusetzen. Und das erfordert eben auch die Auseinandersetzung mit Finanzen.
Ja, definitiv. Also vielleicht sich einfach über das höhere Warum fragen, warum mache ich das eigentlich? Und dann alles diesem Warum unterstellen und sagen, jegliches Wie kann ich ertragen.
Ja. Emotionen ausblenden, rational denken.
Ja.
Mal für einen Moment wenigstens. Okay, Alex, ich denke, wer bis hierhin dran geblieben ist, Respekt. Also es ist nicht leicht, dieses Thema greifbar zu machen. Und es ist auch nicht leicht, das wirklich verständlich für den Laien abzubilden. Wir hoffen natürlich, dass es tatsächlich gelungen ist. wer, wie gesagt, auch für die Grundlagen, für die Basics davor, also was passiert vor der eigentlichen Entscheidung zu Leasing, Kauf oder Finanzierung, wer sich damit noch auseinandersetzen möchte, bitte unbedingt bei Alex auch mal in den Podcast in den ersten Teil dieser Folge reinhören. Podcast heißt Alexander Mut Podcast, also Mut wie keine Angst. Und da findet ihr den ersten Teil, unbedingt mit reinhören. Vergesst da auch nicht, ne? Like, teilen und whatever. Das
stimmt, ich muss euch noch ein Sternchen vergeben.
Ja, genau. Also wir freuen uns da natürlich auch und danke natürlich auch für die Gelegenheit zu dieser Auseinandersetzung mit dem Thema, denn das ist ja für uns auch nicht so leicht, auch wirklich jemanden zu finden, der uns das auf einer Art und Weise und Basis veranschaulicht, dass man sich dann auch entsprechend auch in den Austausch gehen kann, ohne dass man dann immer so Business as usual und Flips und Krawatte und so, was ja leider Gottes ja so behaftet ist. Ne?
So sieht es aus, ja. Ja. Man kann auch ein Webinar, wenn da jemand interaktiv was machen möchte oder haben wir auch gemacht teilweise, also gar kein Thema, ist alles immer kostenlos, bis es zur Unterschrift kommt und unverbindlich, von daher ist das, glaube ich, im Sinne von allen. Man wird nicht döver dabei, ja.
Genau, und man kann dich ja auch überall anquatschen. Du bist ja auch oftmals bei Treffen von uns dabei. So sieht's und aus. Dann werdet ihr feststellen, dass es wirklich nicht immer Schlips und Krawatte ist, was man im Finanzwesen braucht. Und dann tun es eben auch, wenn es sein sollte, Flipflops und
Flipflops war ich noch nie unterwegs. Und im Jogger auch nicht.
Aber die Leute haben jetzt Bilder im Kopf und das fetzt.
Genau.
Das heißt, wir müssen Adidas, den Leuten Bilder mitgeben.
Ja, genau. So ein Adidas mit Flipflops und so. Offenem Hemd und
Tupi. Ja, so ein Hawaii-Hemd. Ja, sehr geil. Und, oder noch so ein Basthut oder sowas auf. Ja. Cool. Filzhut. Cool. Alex, danke dir.
Ja, vielen Dank.
Ja. Es werden mit Sicherheit noch weitere Folgen. Cool. Ich liebe Wortspiele. Und ich freue mich drauf. Und in diesem Sinne würde ich sagen, herzlichen Dank. Einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, was auch immer.
Oder nachts, Zeit, wenn manche zum Einschlafen. Ja. Ne?
Falls ihr diesen Podcast im Auto gehört habt, dann hoffen wir, dass ihr noch in der Mitte der Spur seid. Und wünschen euch eine gute Heimfahrt. Bis dahin, auf Wiedersehen.
Bis bald.
Hörst du den Beat? Ja, da ist was los. Stefan und Olli, ihr Podcast ist groß. Für DJs gemacht, die den Sound lieben. HotQ ist da, um den Takt vorzugeben. Hier geht's um die Szene, um Leidenschaft pur, um Erfolg, um Stories und jede DJ-Tour. DJ Allianz, wir bringen euch zusammen. Ein Netzwerk, das brennt wie helle Flammen. HotQ, dein Podcast am Start von der DJ Allianz. Das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt. Mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt. Ob Technik-Talk oder Insider-Geschichten, HotQ zeigt dir, wie DJs das meistern und sichten. Von nächtlichen Gigs bis zu großen Ideen. HotQ bringt das raus, was DJs verstehen. Es geht um Community, um Spaß und den Bass. Um harte Arbeit und was wirklich passt. Persönlich, direkt, so wie's jeder mag. HotQ bringt den Sound für den neuen Tag. HotQ, dein Podcast am Start von der DJ Allianz. Das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt. Mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt. Zusammen sind wir stark, das ist der Plan. DJ Allianz, ein Netzwerk, das kann Erfahrungen teilen, der Szene den Raum. HotQ macht's möglich, ein echter Traum. HotQ, dein Podcast am Start von der DJ Allianz, das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt. Mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt. HotQ setzt den Marker im Leben. Ein Podcast für DJs, ihr werdet's erleben. DJ Allianz, die Zukunft beginnt mit Stefan und Olli, wo der Beat gewinnt.